Ich sehe ganz viele weibliche Führungskräfte, auch sehr junge, auch um die 30, die extrem angepasst sind. Vielleicht ist das für eine Weile auch ein guter Karrierehebel. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr Kante und klare Aussagen und auch klare Sichtbarkeit für Diversity, aber auch für Demokratie, aber auch für alle anderen DEI-Dimensionen jenseits von Gender.
Willkommen bei 50/50 bei OMR.
Wir sind Kira
und Isa
und sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästinnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Hallo Christina, willkommen im 50/50-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Hallo ihr beiden, ich freue mich auch sehr.
Christina, du bist Geschäftsführerin und DEI-Lead bei der BCG Pride House, außerdem auch Beirätin und Speakerin. Über deine Wirkungsbereiche sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal detaillierter. Und zunächst einmal will ich gerne von dir wissen, wie geht's dir denn heute?
Ja, also mir geht's gut. Ich bin nämlich heute, wie ihr seht, im Homeoffice und habe einen Tag mal eingeplant, um ganz viel abzuarbeiten, so meine Listen abzuhaken. Da geht's mir richtig gut mit. Viele Themen beschäftigen mich allerdings, wenn man die Nachrichten hört. Und gestern Abend habe ich auch mal wieder die Nachrichten geschaut. Also es ist viel los, finde ich, im Lande Deutschland, in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, in der Gesellschaft. Das beschäftigt mich auch.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, uns geht es allen gerade so, dass man irgendwie nicht so ganz das vergessen kann und sich schon so ein bisschen Sorgen macht, wie es so weitergeht die nächsten Wochen und Monate und Jahre, in was für eine Gesellschaft wir schlittern. Und eine unserer ersten Fragen im Podcast ist auch immer, wann war denn so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Gendergerechtigkeit oder auch generell Gerechtigkeit nachgedacht hast?
Das ist schon ein bisschen her. Ich bin ja schon seit 25 Jahren auf meinem Karrierepfad und da ergab es sich, als ich meinen ersten Job anfing bei Siemens 1999 in München. Ich fing als Wirtschaftspsychologin im Tech an, also Woman in Tech, und 1999 war das so, dass in jedem Raum, in den ich reinkam, Tag 1, 2, 3, 4, waren nur Männer und ich. Und im Studium war mir das nicht aufgefallen, weil Wirtschaftspsychologie, Psychologie ist ungefähr 50-50. Also da waren wir mal mehr Männer, mal mehr Frauen, aber es war jetzt nicht so ein Thema. Und bei Siemens dann, in meinem ersten Job, also Tech-Sektor, vor 2000, also vor der Jahrtausendwende, war ich immer nur die einzige Frau im Raum. Das hat mich relativ stark verwundert, zumal ich dann auch durch einige Projekte relativ zügig Karriere machte oder in die nächsten Schritte kam. Und da wurde es, also das schlimmer konnte es gar nicht werden, aber so war das. Und da ging im Prinzip meine Überlegung, wie kann das eigentlich hier sein, dass ich die einzige Frau bin. Dann war ich auch noch die einzige Wirtschaftspsychologin. Der Rest war Ingenieure oder ITler. vielleicht ein paar BWLer da, aber auch da war wenig Diversität. Und nochmal, Siemens ist und war ein ganz toller Arbeitgeber, aber das war die Zeit. Ne? Das war einfach die Zeit. Und ich habe bei euch im Podcast die Anahita neulich gehört, die sagte, bei ihr war jeder zweite Raum, in den sie trat, war sie eine von zwei Frauen. Bei mir war wirklich jeder erste Raum eine von einer, also ich und keine andere. Ja. Und das hat sich jetzt einfach verändert. Naja, und da fing ich dann an. Und vielleicht nochmal eine Story dazu, weil man ja mit Geschichten eigentlich das am besten erklären kann. Ich war dann in so einem Talentprogramm. Executive Project Manager hieß das. Das war so ein Management-Talente irgendwie, ne? Wurden gefördert. Und dann ging ich, damals gab es noch Kopierer, dann wurde ich zum Kopierer geschickt von meinem damaligen Chef, einem Vorstand, ich solle irgendwas kopieren und da lag halt vergessen ein sehr vertrauliches Dokument, nämlich die Gehaltsliste aller dieser im Projekt, in diesem Förderprogramm befindlichen Menschen und auch da waren wir, glaube ich, 2 oder 3 Frauen, der Rest war Männer von den 20 Leuten und dann habe ich diese Gehaltsliste in der Hand gehabt und habe gesehen, oh, ich, aber auch meine anderen Kolleginnen verdienen 30% weniger als die Männer. Und das war so nach 2, 3 Jahren im Beruf. Und da war bei mir wirklich so ein Initialmoment, ein Aktivierungsmoment, wo ich dachte so, also sorry, was ist das denn? Und wir reden ja von 2003, da kam gerade Google überhaupt auf. Also es gab überhaupt das Gender Pay Gap Thema war überhaupt nicht in aller Munde. Es gab ja auch kein Social Media, kein LinkedIn, kein Insta, nix. Ne? Es war nichts. Das heißt, ich habe dann angefangen zu recherchieren und dann kam ich eben auf Zahlen, Daten, Fakten, die sagten, ja, so ist das.
Und hast du es angesprochen?
Oh ja, habe ich. Sehr sauer war ich. Ich habe das angesprochen bei meinem Chef, der ja auch ein sehr mächtiger Mann war im Konzern. Und der hat, ja, das sind so die Grading-Systeme, da kann ich nichts machen.
Ja, klar. Oh, wow. War das dann so der zündende Moment, dass du dich so wirklich intensiv mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit dann auch auseinandergesetzt hast und dich dann auch dafür eingesetzt hast?
Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich war immer politisch, also ich war definitiv immer politisch aktiv, schon als Teenagerin. Da war ja Gorleben, haben wir gegen Gorleben, also gegen den Castor, diesen Atommüll. Ich bin aus Hannover, nahe meiner Heimatstadt demonstriert. Also so diese Aktivierungsenergie für gesellschaftliche Belange hatte ich immer. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, das war sicherlich ein Moment, der ganz klar in die Richtung ging. Jetzt Female Empowerment, so kann das nicht weitergehen. Ich habe dann gemeinsam mit anderen angefangen, so ein Mentoring-Programm aufzubauen bei Siemens. Das gab es alles noch nicht. Also da, absolut, das war ein Moment, wo ich dachte, okay, das können wir so nicht lassen.
Und du hast eben schon gesagt, du bist jetzt seit 25 Jahren in der Arbeitswelt und hast ja auch jetzt die unterschiedlichsten Rollen und Unternehmen gesehen. Was hat sich denn, wenn du so die Anfangszeit mit der jetzigen Zeit vergleichst, in der Arbeitswelt getan?
Also ganz, ganz ehrlich, es hat sich alles getan. Also dieses Gefühl, dass es, wenn du in den Raum reinkamst, die einzige Frau bist und das immer 24/7 über Jahre, das hat sich maximal verändert. Das gibt's heute fast nicht mehr. Manchmal passiert's mir, aber nicht mehr so oft. Aber das Wichtigste, was ich auch immer meinen Mentees oder ich führe ja auch große Teams, wenn ich so jüngere Frauen mit jungen Frauen spreche in unseren DEI-Programmen, das ist einfach, dass du Rollenmodelle hast heute. Es gibt erfolgreiche Frauen, es gibt Vorstandsfrauen, nicht so viel, wie wir wollen, aber es gibt sie. Du hast in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft überall Vorbilder. Frauen, die tolle Sachen rocken und das gab's nicht, ganz ehrlich. Also es gab dann so outstanding personalities, ne, wie, weiß nicht, Jane Goodall war schon bekannt, aber es gab überhaupt keine Wirtschaftsfrauen. Oder Frauen, ja, Frauen in der Politik, da waren dann so ein paar wie Petra Kelly waren aktiv, aber es war wirklich, das ist eine andere Nummer. Und ich glaube, das macht ganz viel mit einem, wenn du gar keine Orientierungspunkte so richtig hast. Und nochmal, Social Media gab es halt auch nicht. Ja, ne? Ja. Also es gab überhaupt keine Möglichkeit, Sichtbarkeit zu schaffen. Es gab keine Möglichkeit, sichtbar auch zu werden, aber vor allen Dingen auch andere zu sehen, Vorbilder zu sehen. Und das, finde ich, ist ein Riesenunterschied zu heute.
Und da war das einzige Medium ja auch eigentlich die Zeitung oder Zeitschriften. Ne? Mhm. Und da ist es ja tatsächlich auch erwiesen, dass Frauen viel, viel weniger stattfinden als Männer. Und wenn dann die wenigen Frauen nicht mehr stattgefunden haben, dann hat man ja wirklich niemanden als Vorbild eigentlich haben können. Ne?
Absolut. Wenn du so damals Manager-Magazin aufschlugst oder die ja schon dagewesene Wirtschaftswoche oder die Zeit, es gab im Wirtschaftsteil hast du keine Frau gesehen, wirklich keine.
Und das Bewusstsein war eben auch nicht so da, ne? Also heute gibt es ja zum Glück irgendwie zahlreiche Quellen, wo man sich informieren kann. Und vielen Frauen und auch Männern ist es ja in der Berufswelt sehr bewusst, dass es da irgendwie eine Gap gibt. Aber ich kann mir vorstellen, was das dann für ein Moment war, irgendwie vor 20 Jahren. So, wow.
Ein Kopierer.
Mindblowing, ja. Du hast eben schon über Mentoring gesprochen. Wenn du jetzt, mit jungen Frauen zusammenarbeitest, gibt es irgendwie so ein Thema, was du denen dann immer rätst oder wo du sagst, das hätte ich mal gerne gewusst, auch so zu Beginn meiner Karriere. Du bist ja jetzt nun schon 25 Jahre dabei.
Also da gibt's so zwei, drei Kernthemen, die immer kommen. Und da gibt's auch zwei, drei Kernhacks, die ich gerne weitergebe also gute Tipps, die ich gerne weitergebe. Zwei davon liebe ich. Eins habe ich ein bisschen Zahnschmerzen. Wir hatten ja kurz schon im Vorfeld drüber gesprochen. Also was natürlich immer kommt, ist die Frage nach Vereinbarkeit. Ich habe ja auch zwei Kinder und die relativ unspektakulär im Karriere-Setting großgezogen. Die sind jetzt schon größer, 15 und 20. Und das ist aber ein Thema, was mich sehr, sehr überrascht. Ganz viele junge Frauen, auch so unter 30, sehr beschäftigt. Ne? Also es ist so vom Mindset her ganz oft eine große Erstaunlichkeit. Wie hast du das gemacht? Das geht doch gar nicht. Man kann doch gar nicht toll Karriere machen oder dann sogar in der Beratung, in Professional Services überhaupt oder in anspruchsvollen Jobs. Das geht doch gar nicht. Und das finde ich total überraschend, dass diese Vorstellung gar nicht da ist, obwohl wir ja so viele sind. Ich bin ja nun bei weitem nicht die Einzige. Das machen ja ganz viele, ne? Und das ist eine Sache. Und da ist natürlich der Rat oder der Hack, den es gar nicht gibt, ist: entspann dich ein bisschen, alles machbar, alles organisierbar, man muss das eben gut absprechen. Ne? Das sind so die gängigen Tipps und Tricks, die kennt ihr. Da habt ihr wahrscheinlich hier auch schon oft im Podcast drüber berichtet. Was ich interessanter finde, ist so, je höher du kommst, desto mehr fängt ja auch das von hinten in den Rücken schießen an. Diese Machtspiele, Power und Politik. Und ich glaube, dagegen kann man sich nicht wappnen. Und die Frage ist, ob man es sollte. Aber ein Tipp, den ich immer gebe, ist das ganze Thema Teflon. Also leg dir eine Teflon-Strategie zu und nimm die Dinge nicht persönlich, auch wenn sie persönlich gemeint sind. Also Teflon heißt ja, es prallt mehr ab, es läuft ein bisschen was runter. Mein erster Mentor, männlich, sehr power, sehr machtvoller Mann in der Industrie, hat mir mal gesagt: Christina, Unrat vorbeischwimmen lassen. Unrat vorbeischwimmen lassen, das war ganz früh in meiner Karriere, das habe ich mir bis heute zu Herzen genommen. Also Attacken, Unfairness und so. Nimm es nicht so persönlich, lass es abprallen, weiter geht's, Blick nach vorne. Das ist so einer der wichtigsten Hacks, die ich gerne mitgebe. Muss man ein bisschen trainieren, aber das funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht immer leicht, aber ich habe das Gefühl, Übung macht den Meister. Und gibt es dann auch einen Rat, den du gerne zu Beginn deiner Karriere bekommen hättest? Oder war das schon der eine Rat von deinem Mentor, der dir da geholfen hat?
Nee, ich hatte ja drei angekündigt. Zwei, es ist einmal das Vereinbarkeitsding, Entspannung geht, muss man halt organisieren. Das zweite ist, dies Unrat vorbeischwimmen lassen. Und das dritte Wichtige ist, mutig sein und auch wirklich einfordern. Dieses Einfordern von Promotionen, von vielleicht mal sogar zwei Ebenen höher gehen, als der Standardweg ist. Also das mutig sein im Sinne von auch mal unausgetretene Pfade gehen, mal eine andere Meinung haben. Dadurch wirst du ja sichtbar.
Ja. Ne?
Wer immer Anpassungen fährt und mit dem Strom schwimmt, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Aber sichtbar und auch deine Erfolge sichtbar in dem Strom dann ja mit. Das ist, das wirst du, wenn du einfach auch mal Kante zeigst oder mal nicht die angepassten Wege gehst. Und das ist einer der wichtigsten Hebel, denke ich, wenn man sagt, ich möchte gern Karriere machen.
Und wir haben jetzt schon viel über deine unterschiedlichen Karrieretipps gesprochen und auch, dass du schon seit 25 Jahren in der Arbeitswelt bist. Lass uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, was du überhaupt gerade machst, ein bisschen detaillierter vielleicht. Du arbeitest aktuell als Geschäftsführerin und DEI-Lead bei BCG Brighthouse. Das ist die Einheit für Purpose, Mobilisierung und Kulturentwicklung bei der Boston Consulting Group. Und vielleicht magst du mal ein bisschen darauf eingehen, was es da gerade für Themen gibt, die dich beschäftigen in deiner Rolle.
Das Sehr gute Frage. Das knüpft wieder an die Eingangsfrage, wie es mir gerade geht. Also was mich gerade in der Rolle als Führungskraft Leadership, in meiner Leadership-Rolle beschäftigt, das ist dieses Thema gute Balance halten zwischen Leistung bringen, Herausforderungen und dem Mensch. Ja, also wir hatten ja jetzt wirklich Stapelkrisen. Mit der Finanzkrise fange ich gar nicht an, 2008, aber bleib mal bei der Pandemie. Dann kam direkt Ukraine, Angriffskrieg, jetzt die Hamas-Geschichte. Parallel haben wir die Klimakrise. Die Leute sind sehr beansprucht, würde ich sagen, nervlich und auch mental zum Teil. Ne? Jeder hat noch Privatthemen. Also und gleichzeitig haben wir ja, ihr kennt die wirtschaftliche Situation, es wird viel über Deindustrialisierung diskutiert, über Deutschland, Innovationsstandort funktioniert nicht so gut, jetzt sind wir bei der KI wieder abgeschnitten. Also wir brauchen Leistung, wir brauchen Fleiß, wir brauchen eine Kultur von Ranklotzen und gleichzeitig sind die Menschen aber zum Teil, natürlich mache ich jetzt Pauschalisierungen, aber viele sind im Moment einfach gestresst, müde, auch so durch die Krisen durch und da als Führungskraft, Leadership, eine gute Balance herzustellen von Herausforderungen, die ja vielleicht auch toll ist, Spaß macht und inspiriert und aber auch diesen menschlichen Bedürfnissen nach, ich brauche jetzt ein Sabbatical, ich will 4-Tage-Woche oder ich will reduzieren oder, ne? Das ist eine Leadership-Aufgabe, die teile ich, glaube ich, mit vielen anderen Führungskräften, mit denen ich gerade spreche. Das beschäftigt mich gerade in der Rolle auch, ne?
Und bist du da schon weiter, beziehungsweise was, ja, wie sieht es da aktuell aus bei euch? Also sind das Themen, die dich oder deine Mitarbeitenden dann auch beschäftigen und wo du aktiv irgendwie versuchst, Lösungen zu finden, so im Arbeitsalltag?
Also ich denke das auch wirklich über unsere Brighthouse hinaus oder BCG hinaus, ne? So für mich ist das ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und ja, also die gute Balance funktioniert aus meiner Sicht wirklich nur, wenn wir als Führungskräfte individuell auf Menschen eingehen. Weil natürlich gibt's ganze Menge Menschen, die lieben Herausforderungen, die mögen Inspirationen, die finden es toll, auch abzuliefern. Dann gibt's aber auch gerade, da musst du halt gucken, wer ist gerade ein bisschen kurz vor, also wer ist vorm Burnout, wo weiß ich, da läuft privat gerade was. Also dieses ganze Balancieren, das ist sehr individuell. Da kann man schwer mit der Gießkanne kommen. Und das ist auch ein Tipp, den ich immer wieder so gebe, ne, in Richtung jüngerer Führungskräfte jetzt in die ersten, zweiten Führungsrollen. Führung ist individuell auch. Und das gilt auch für dieses Thema. Was mich aber noch beschäftigt und genauso stark ist das ganze Thema KI. Ich war ja gerade in Davos eine Woche auf dem Weltwirtschaftsgipfel und ihr habt bestimmt gelesen, das war das dominierende Thema.
Ja, wie überall. Ne?
Überall. Ja. KI ist auch eins meiner, ehrlicherweise schon sehr lange, ich komme ja aus dem Tech-Sektor, eins meiner Herzensthemen, aber jetzt auch wirklich durch die Gen-AI ja nochmal breit ausgerollt. Jeder benutzt Gen-AI, also generative AI-Themen. Und ist aber eine hohe Komplexität für Menschen und für Unternehmen. Also viele unserer Kunden wollen ja auch KI-Projekte implementieren. Ich sehe es bei Mitarbeitenden, ich sehe es bei mir selber auch privat. Also KI ist überall, wird uns auch maximal beeinflussen. Es erhöht aber nochmal die Komplexität, die wir ja seit mindestens einem Jahrzehnt durch Social Media oder Digitalisierung sowieso schon beklagen. Also Komplexitätserhöhung maximal und wird auch 24, 25 noch höher werden aus meiner Sicht. Da ist aber auch so der Strukturwandel noch unterbewertet. Und ihr hattet ja gefragt, was mich beschäftigt. Ich glaube, dass wir durch die KI-Entwicklung im Moment und diese massive exponentielle Kurve, die das nimmt, werden wir in einen dicken, fetten Strukturwandel des Arbeitsmarktes auch rauschen. Ja. Ähnlich wie im Energiemarkt. Wir brauchen eine dicke Transformation, weil natürlich, und ich sehe es bei uns, ich sehe es bei Kunden, natürlich führt KI zu so einer Produktivitätssteigerung, wenn du es mal verstanden hast und richtig anwendest, dass einfach ganz viele, sage ich mal, Rollen ersetzt werden können. Das ist so. Da braucht man sich wenig vormachen. Gleichzeitig entstehen neue, das stimmt auch, ne? Aber ich glaube, dieser Strukturwandel wird mir zu wenig diskutiert im Moment. Echt auch nicht auf LinkedIn. Also wenn ich dazu poste, die Posts laufen nicht. Es scheint keinen zu interessieren.
Oder ich glaube, die Leute wollen sich nicht damit beschäftigen, weil sie auch vielleicht Respekt davor haben.
Ja, das kann ja natürlich auch gut sein, ne? Dass man eher sagt, oh, da kann ich jetzt keine Antwort geben, das lasse ich lieber, ne?
Ja.
Aber also wenn ihr fragt, was beschäftigt dich, dann ist das definitiv der bevorstehende fundamentale Strukturwandel durch KI.
Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, das
aus meiner Sicht auf jeden Fall in Zukunft noch viel, viel mehr diskutiert wird. Ich glaube, vielen fehlt da aber echt noch so die Knowledge, sich wirklich fundiert auszutauschen. Und auch ich habe manchmal da Angst, oder Angst ist das falsche Wort, aber will mich nicht äußern, weil ich einfach noch nicht tief genug drin bin. Ich lese mich gerade sehr viel ein und probiere viel aus, auch für unser Marketing. Aber es ist halt alles noch nicht so, dass man auch irgendwie von Erfolgserlebnissen berichten kann.
Echt? Ja, das ist interessant, weil natürlich jetzt in vielen Unternehmen, die wir beraten, aber auch bei uns selber, bei Boston Consulting Gruppe, wird von Tag 1 an exzessiv mit KI gearbeitet und natürlich mit Enterprise-Lösungen, sodass Datensicherheit gewährleistet ist, das ist klar. Aber es ist ja schon, glaube ich, an der Zeit für alle, und deswegen sage ich es auch nochmal in die Breite, jetzt nicht an euch gerichtet natürlich, aber in die Breite, ich glaube, es ist wirklich dringend erforderlich, sich damit zu befassen.
Ja.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, KI wird nicht den Job von Menschen einfach wegnehmen, KI wird den Job von Menschen wegnehmen, die sich damit nicht befasst haben. Ja. Und ich glaube, das stimmt.
Und wenn du jetzt so auf Diversität guckst, was ja auch ein großer Teil deiner Arbeit ist, hat KI da auch Einfluss drauf?
Da gibt es wirklich tolle Expertinnen zu. Ich höre das immer mit großen Ohren. Man sagt ja. Ja. Ich glaube, was ich in Davos auch nochmal gelernt habe, das hatte ich aber auch vor vielen Jahren schon mal auf diesem tollen Ada Lovelace-Kongress hier diskutiert, dieses Biased Coding. Ich glaube, wir müssen bei KI noch viel vorsichtiger sein. Wer codet eigentlich? Ja. Und es gibt ja eine tolle Futuristin, die heißt Amy Webb. Weiß nicht, wer von der schon mal gehört hat, gern mal googeln. Die hat mir in Davos, mir und vielen anderen, in einer mittelgroßen Runde mal ein Experiment vorgestellt, das sie jüngst gemacht hat. Und zwar hat sie gegoogelt eben nicht. Sie hat mit verschiedenen generativen KI die Frage gestellt, baue mir ein Bild von einem CEO.
Und das war ein weißer Mann natürlich, ne?
Natürlich, klar, ne? Das ist ja trivial, wissen wir alle, was da kam. So, dann hat sie also weiter und weiter und weiter gepromptet, ihr Prompting immer verbessert. Und irgendwann, es kam immer nur weiße Männer. Es kamen nicht mal anders hautfarbige Männer, es kamen nur weiße Männer. Sie hat es dokumentiert über viele, viele, viele Prompts. Und dann hat sie gefragt, zeig mir den CEO einer Tampon-Company. Dann kam der CEO, auch weiß, männlich, einer Tampon-Company und hatte so einen riesen überdimensionierten Tampon in der Hand. Das war also wirklich so groß wie ein Schäferhund, würde ich mal sagen, von den Ausmaßen. Hatte dann die KI generiert. Und der Punkt ist, wir haben alle auch gelacht. Und warum ist das aber eigentlich gar nicht so witzig? Weil natürlich das ganze Coding für diese generative KI findet ja sehr viel in Billiglohnländern statt, wie jetzt Pakistan oder auch afrikanischen Ländern. Und das meine ich völlig ohne Wertung. Der Punkt ist aber, natürlich sind es Männer, die coden. Und natürlich sind es Männer, die da coden. Die haben eine bestimmte Bilder im Kopf.
Ja, klar.
Die wir vielleicht nicht unbedingt teilen würden jetzt hier in diesem Setting, ne, bei OMR. Oder wir drei jetzt nicht. Und das ist natürlich echt ein Riesenthema. Stichwort Diversity hast du gefragt, ne?
Mhm.
Es ist so krass eigentlich und zum Verzweifeln manchmal sagt, jetzt haben wir eine neue KI, ja, jetzt haben wir eine neue Möglichkeit und jetzt sitzen halt wieder die Coder und machen Biased Coding.
Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das uns da noch langfristig beschäftigen wird. Da gibt es auch einen tollen Artikel zu, den verlinken wir auf jeden Fall mal in den Shownotes, wo man auch dieses Beispiel, was du gerade erzählt hast, ganz gut nachvollziehen kann, wann dann endlich mal eine Frau angezeigt wird und wann dann vielleicht auch mal eine andersfarbige Frau, nicht weiße Frau angezeigt wird und so weiter.
Das dauert wahrscheinlich Stunden, kann ich mir vorstellen.
Ja. Du hast in einem Artikel im Handelsblatt gefordert, Diversität ist mehr als Marketing. Und da würde mich mal interessieren, wie du gerade so auf das Thema generell blickst, jetzt vielleicht auch unabhängig von AI. Hast du das Gefühl, dass es noch viel als Marketinginstrument gerade verwendet wird?
50-50 würde ich sagen. Also es gibt sehr viele Unternehmen, Top-Führungskräfte, auch Executives, denen nehme ich 100%ig ab, dass sie was verändern wollen und dass sie verstanden haben, dass mehr Frauen in Führung, in allen Gremien, durch die Organisation durch, dass das zu Innovation führt, zu einer besseren Profitabilität und allen anderen Dingen, die wir ja wissen und kennen. Alle KPIs sind ja eigentlich getickt. Das wissen wir, das ist wissenschaftlich fundiert, nachgewiesen, alles gut. Es passiert aber nichts. Beziehungsweise es passiert viel zu langsam, es geht nicht schnell genug. Wir kennen alle die Zahlen, Daten, Fakten dazu. Und wie schaue ich da drauf? Ich glaube, wir haben es da mit diesem Intention-Action-Gap zu tun. Das ist der das ist die Lücke zwischen Intention, guter Intention und Aktion. Denn dahinter stecken ja viele unconscious biases und wer sitzt in Machtpositionen und könnte was ändern? Am Ende sind es immer noch sehr viele, 80%, je nach Branche, Männer. Und ich nehme denen ab, dass die das wollen. Viele haben ja Töchter und sind da auch wirklich committed. Der Punkt ist nur, es bedeutet ja hier und da auch Schmerzen und Verlust, wenn du jetzt bestimmte Dinge einführst, wie vielleicht eine Quote oder wie, was weiß ich, Förderprogramme innerhalb von Unternehmen, wo klar ist, die nächsten 10 Beförderungen werden Frauen sein, weil XYZ, in den letzten Jahren wurden halt nur Männer befördert. Ich mache jetzt irgendeinen Case auf, aber klar, das polarisiert total. Das heißt erstmal auch vielleicht hier und da Statusverlust, Machtverlust, Ärger sowieso. Und ich glaube, dass da ist vieles noch nicht ganz da, wo wir es haben wollen würden. Also es gibt ganz tolle DEI-Programme. Wir haben ja auch ein gutes, eine Roadmap, die wird umgesetzt und da passiert auch viel. Aber wenn du fragst, wie ich auf das Thema schaue, wir haben da, glaube ich, alle auch manchmal ein Fragezeichen im Kopf. Ne? Was ist es eigentlich, was uns abhält? Und da uns strukturell ja nicht mehr so viel einfällt, weil strukturell kann man natürlich noch Ehegattensplitting abschaffen. Strukturell kann man auch noch natürlich Betreuungsmöglichkeiten, Kitas verbessern, aufwerten, den Erzieherinnenberuf aufwerten und so weiter. Aber wir sind schon ganz gut strukturell und wir sind vor allen Dingen strukturell besser als andere europäische Länder, aber in den Zahlen der Diversität ja nicht.
Ja. Ja, und ich finde auch dieses Strukturelle kann man sehr, sehr viel diskutieren und Petitionen unterschreiben und so weiter. Aber so am Ende liegt es in der Hand der Politik. Und ich finde es manchmal dann auch so ermattend, immer wieder über diese strukturellen Veränderungen zu sprechen, die wir alle irgendwie nicht in unserer Hand haben. Wir können uns dafür einsetzen, aber ändern werden wir sie nicht können, wenn niemand in der Politik etwas dafür tut.
Total, total. Und deswegen, ich fange immer da an, wo ich stehe und befördere, mentore und mach das Thema halt immer auf. Ich gebe dir völlig recht, da auf die Politik zu warten. Es ist gut, dass es Quotenregelungen gibt. Ich war nicht immer ein Fan der Quote. Seit 15 Jahren bin ich's, weil es einfach ohne keine Bewegung gab. Und ich denke mal, wenn jeder mitmacht, dann geht's vielleicht auch mal irgendwann schneller. Ja.
Also. Aber wenn wir jetzt nochmal so auf die Unternehmen gucken, du hast ja auch schon mal bei einem Vortrag eine Studie von BCG aus dem Jahr 2021 vorgestellt und laut der Studie haben 70% der Unternehmen die DEI-Programme, aber nur 25% der Mitarbeitenden geben an, dass diese Programme auch wirklich ankommen. Und da ist ja dann auch echt ein großer Gap. Was meinst du, woran das liegt? Sind die Programme einfach nicht auf die Mitarbeitenden ausgerichtet oder?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Das hat verschiedene Gründe. Das nicht ankommen, das heißt ja, ich kriege davon nichts mit, ich empfinde keine Verbesserung, ich kann mich nicht einbringen. Ja. Und die Programme werden ja oft im HR, also die DEI ist ja ein Thema, das im HR oft liegt. Man könnte es auch zum CEO hängen, finde ich jetzt persönlich, aber es liegt ja de facto oft im HR. Und jedes Programm wird dann ja in irgendwelchen Kanälen umgesetzt, zum Beispiel Learning und Development. Da gibt es dann Trainings und Anti-Bias-Trainings und Trainings für alle Rekrutierenden und so weiter. Und das ist auch alles gut. Der nächste Kanal ist vielleicht die interne Social Media, da werden dann Artikel. Der Punkt ist halt, was die Leute an Diskriminierungserfahrungen machen, wegen sexueller Identität vielleicht oder auch aufgrund von ethnischem Background oder Hautfarbe oder so weiter. Das wird damit nicht immer unbedingt berührt. Und ich glaube, das ist so auch dieses Spannungsfeld von, was erleben die Leute wirklich und was wird durch Programme adressiert. Ich halte eigentlich viel mehr davon, wenn Führungskräfte, wenn jeder Mensch im Unternehmen, aber vor allen Dingen Führungskräfte als Rollenmodelle da sind und einfach im Alltag vorleben, was eine tolle Integration ist, aber vor allen Dingen auch Konsequenzen walten lassen, wenn es Verstöße gibt. Also, weißt du, solange Verstöße nicht geahndet werden, ändert sich die Kultur auch nicht. Und von daher würde ich immer alle Führungskräfte aufrufen, da als Rollenmodell und auch sichtbar als Rollenmodell wirklich voranzuschreiten.
Lass uns noch mal ein bisschen auf die Vier-Tage-Woche zu sprechen kommen, beziehungsweise auch ein Thema, was du eben schon so ein bisschen angeschnitten hast, so die Vereinbarkeit zwischen Leistung, Performance und auch irgendwie der Mensch, der im Vordergrund steht. Und Ich habe gehört, du bist kein Fan von der 4-Tage-Woche und siehst das ein bisschen kritisch und ja, bist für Performance, Leistung und Innovation. Mich würde total interessieren, woran das liegt, weil das ja auch einfach ein sehr viel diskutiertes Thema gerade ist.
Ja, total. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Ja, ist richtig. Ich habe darüber ja auch einen Handelsblatt-Artikel geschrieben, der extrem kontrovers, aber schön diskutiert wurde. Also sehr respektvoll, fand ich. Genau, ich bin in der Tat kein Fan von einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, muss ich wahrscheinlich sagen. Also ich glaube, was ich sehe, ist Spaltung der Mentalitäten gerade. Und übrigens, anders als viele andere, sehe ich nicht, dass es die Gen Z ist oder die jüngeren Generationen, die da jetzt nicht mehr leisten wollen und die Alten haben halt alles gerockt. Das sehe ich übrigens nicht so. Ich glaube, dass es in jeder Generation gibt, Menschen gibt, die Fleiß, die total so einen Fleiß mit der Mutter- oder Vatermilch aufgesogen haben und da wirklich für Leistung stehen wollen und auch total Lust haben abzuliefern. Und in jeder Generation gibt es Leute, die halt weniger Lust darauf haben oder auch nicht können aus verschiedenen Gründen. Und die würde ich jetzt wirklich gerne mal rausnehmen, wenn ich antworte. Natürlich gibt es Menschen, die das aufgrund von mentalen oder körperlichen Befindlichkeiten nicht können. Ist überhaupt keine Frage. Ne? Oder die Leute, die jetzt gerade mal Angehörige pflegen oder behinderte Kinder haben. Die nehme ich explizit aus, wenn ich antworte. Ne? Wir leben ja in einem Land, wo wir ganz viel diskutieren über Deindustrialisierung, also den Weggang von innovativen Unternehmen, oft in die USA, manchmal auch nach Asien. Wir reden über Fachkräftemangel, demografischen Wandel, der uns noch treffen wird in ganz kurzer Zeit. Wir reden aber auch über Innovationsstandort Deutschland, der nicht funktioniert und so weiter. Und parallel macht sich eine Diskussion auf, wo wir in Parallelwelten eigentlich über eine 4-Tage-Woche, Sabbatical nach einem Jahr Arbeit und so weiter und so fort reden. Und ich will das auch nicht despektierlich betrachten, aber ich denke, dass wir so als Standort Deutschland überhaupt nicht weiterkommen. Und ich rede jetzt nicht von den drei digitalen Nomaden, die auf Bali arbeiten. Das ist alles gut und schön, das muss jeder selber machen. Aber wenn ich mir Unternehmen anschaue, die großen DAX 40 Konzerne plus SDAX, alle Mittelständler, Familienunternehmen mit Produktion sogar, das funktioniert an einem Standort nicht, der auf dem absteigenden Ast gerade ist. Es gibt viel Tolles in Deutschland und bin auch keine, die dieses Narrativ mittragen möchte, dass wir hier kurz vorm Untergang sind. Das sehe ich nicht so. Aber wir haben Herausforderungen, wir haben echte Herausforderungen, wirtschaftliche und volkswirtschaftliche. Und ich glaube, wir müssen alles tun, um unsere Volkswirtschaft zu stärken und um weiter innovativ zu bleiben und unsere Industrie innovativ zu halten. KI habe ich noch gar nicht hier gesagt, aber die wird natürlich hoffentlich zu Produktivitätssteigerungen führen, sodass man vielleicht hier und da auf eine 4-Tage-Woche gehen kann. Aber das wird nicht für alle gelten. Und ich sehe das sehr differenziert. Und natürlich gibt es Berufe jetzt wie Krankenpflege, Altenpflege, wo das ganz, ganz viel Sinn macht, wo die Leute für wenig Geld härtest arbeiten. Aber wenn ich mir so den Durchschnittsmenschen im Bürojob anschaue, dann wäre ich vorsichtig, über 4-Tage-Woche zu reden.
Wie siehst du das so vor dem Hintergrund der Vereinbarkeitsdebatte? Da gibt es ja auch gerade viele Stimmen, auch gerade so aus dem feministischen Bereich, die sagen, mit einer 4-Tage-Woche würde uns allen doll geholfen sein, was die Vereinbarkeit anbelangt, weil dann einfach irgendwie man sich das besser aufteilen kann. Und die Autorin Alexandra Zykonow hat auch gerade in ihrem Buch geschrieben, man könnte die Care-Lücke von 52 auf 22% sinken, wenn alle Geschlechter 35 statt 40 Stunden arbeiten.
Das ist ein toller Punkt, den ja auch eure Gästin Jutta Almendinger hier schon gebracht hat, die ich übrigens extrem schätze. Ja, also wenn die 4-Tage-Woche für beide Geschlechter gilt und nicht nur die Frauen 4-Tage-Woche machen und die Männer machen 5-Tage-Woche und zahlen schön Rente ein, dann kann man sicherlich sich das anschauen. Aber wir brauchen, glaube ich, irgendein Modell, wo nicht wieder die Frauen für Vereinbarkeitsthemen dastehen. Sondern wenn, dann bitte 50-50. Und da hat die Jutta Almendinger, aber auch viele andere tolle Vordenkerinnen, haben da ja auch Konzepte vorgelegt, wie das gehen könnte. Also unter dem Blickwinkel Vereinbarkeit kann das eine Lösung auf Zeit sein. Ich glaube nicht, dass wir uns darauf einrichten sollten in den nächsten 10 Jahren, dass wir hier alle 4-Tage-Wochen machen. Außer man verzichtet natürlich auf Lohn. Das ist ja die andere Variante. Jeder, der auf 80% gehen möchte, kann das ja in fast allen Unternehmen, die ich kenne, tun. Dem spricht da nichts entgegen. Ne? trotzdem habe ich, wenn das so sein sollte, habe ich große Sorge um den Innovationsstandort, aber auch um unseren Industriestandort. Also wir müssen eigentlich mehr arbeiten, nicht weniger. Das sagte übrigens gestern auch der Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank, der das auch auf von der kalkulatorischen Seite mal aufgebaut hat. Diese Rechnung kann man auch nochmal googeln. Aber jetzt, wenn wir uns mal anschauen, die Deutschen arbeiten 1350 Stunden im Jahr, Durchschnitt, ne? Mhm. Die viel zitierten Schweden, auch immer viel zitierte Schweden im Sinne von Vereinbarkeit, arbeiten 1650 Stunden im Jahr. Das sind nochmal 300 mehr als die Deutschen. Von USA mit 1800 oder China mit 3650 brauchen wir gar nicht erst reden, ja? Also es ist ja nicht so, dass wir selbst im europäischen Vergleich viel arbeiten würden. Das tun wir nicht. Wir arbeiten am wenigsten. Ich glaube, wir sind die Drittletzten. Und dann vor dem Hintergrund, ich finde immer, lass mal Zahlen anschauen. Ich finde immer gut, mal Zahlen, Daten, Fakten anzuschauen. Will ich ins chinesische Modell? Nee, ganz sicher nicht. Das ist überhaupt keine Diskussion. Aber als Drittletzter im europäischen Vergleich zu sagen, wir wollen jetzt noch weniger arbeiten an einem Industriestandort, der gerade echt zu kämpfen hat, finde ich schwierig.
Aber wie stehst du dann dazu, dass die jährlichen EU-Kosten für Krankschreibungen durch Überbelastung und Überarbeit im Job aktuell doppelt so hoch sind wie das jährliche EU-Wachstum? Daraus könnte ja eigentlich resultieren, dass eine reduzierte Arbeitszeit die Krankschreibung auch reduziert und damit Ausgaben gespart werden könnten und wir langfristig dann wieder den Wohlstand sichern könnten.
Gute Frage. Die Hypothese, die da im Raum steht, dass wir dadurch den Wohlstand sichern können, die muss ja noch bewiesen werden. Ne? Das ist ja im Moment eine Hypothese, die im Raum steht. Ich finde das auch dramatisch. Und ich glaube, Mental Health, mentale Gesundheit ist echt ein richtig gravierendes Thema. Die Frage ist ja, warum ist das so? Ne? Also der Vergleich zu anderen Ländern zeigt ja, dass wir es damit wirklich schwer haben. Ja. Und da würde ich mal lieber, das ist aber nicht mein, da bin ich keine Expertin. Ich kann da jetzt nur eine Meinung äußern. Ne? Mich würde wirklich interessieren, was steckt eigentlich so dahinter? Was läuft denn schief, ja? Dass es so ein gravierendes Thema in Deutschland ist.
Hm. Und dann gibt es ja auch die Stimmen, du merkst, wir bringen hier gerade ein bisschen Kontraargumente, aber das ist ja auch
ja,
okay.
Ist gut.
Dann gibt es ja auch die Stimmen, die sagen, dass man mit einer reduzierten Arbeitszeit sogar produktiver ist und mehr schafft. Gerade wenn wir uns auch Frauen angucken, die Care-Arbeit machen, wo man ja auch oft sagt oder was wahrscheinlich auch bewiesen ist in irgendwelchen Studien, die ich jetzt nicht zitieren könnte, aber gesagt wird sozusagen, wenn man 6 Stunden am Tag arbeitet, schafft man teilweise mehr als in 8 Stunden. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass man mal auch in einem 8-9-Stunden-Tag irgendwie sich mit seinen KollegInnen unterhält, eine längere Kaffeepause macht, raucht, weil man einfach auch nur sich ja für ein gewisses Zeitkontingent konzentrieren kann.
Total. Absolut. Bin ich 100% bei dir. Ist so. Ich kann es auch persönlich berichten. Ich habe Tage, da schaffe ich in 2 Stunden das Wochenpensum gefühlt. Ja. Ne? Und dann gibt es Tage, da arbeitest du 8 Stunden, hast das Gefühl, ist überhaupt nichts Gravierendes bei rausgekommen. Ne? Absolut. Aber ich glaube nicht, also ich bin auch gar keine Freundin von großen Regeln. Jeder, der mir sagt und zeigt, ich schaffe meine Arbeit in 4 Tagen, die gleichen Ergebnisse kommen raus, vielleicht sogar besser oder mehr. Wunderbar, super machen. Aber es gibt natürlich ganz viel Berufe. Ich meine, wir alle drei, glaube ich, diskutieren ja Luxusprobleme oder
ja,
Luxus
stimmt.
Daraus. Ne? Also ich kenne 80% der Berufe, die mir jetzt einfallen würden. Da geht das ja gar nicht. Da geht es einfach nicht. Wenn du Lokführer bist oder Lokführerin oder im Krankenhaus oder im Strafvollzug an der Suppenausgabe arbeitest, dann ist das gar keine Frage. Da kannst du nicht regeln, wie produktiv du bist.
Ja.
Sondern da gibt es halt Schichten. Und das ist ja die Arbeitnehmerinnenschaft, die wir jetzt betrachten.
Ja, das stimmt. Wir gucken immer nur in unsere Bürobubble, die vor dem Laptop sitzt.
Ja, und das sind 20 oder glaube ein bisschen über 20%.
Wenn du jetzt so auf die Arbeitswelt der Zukunft schaust, was würdest du dir dann wünschen?
Also, ich würde mir auch, genau wie ihr, würde ich mir eine viel entspanntere Arbeitswelt wünschen, in der wir alle auch mehr unseren Rhythmen und unseren ja, Biorhythmen auch folgen können. Denn dieses Beispiel, was ich jetzt gerade für mich gebracht habe, das geht wahrscheinlich ganz vielen so. Dieses, du hast Tage, da bist du topfit und dann gibt's Tage, da weißt du eigentlich schon morgens, heute geht gar nichts. Und das ist egal, auf welchem Hierarchielevel du bist. Das ist als Geschäftsführerin so, das ist aber auch als Trainee so, ne?
Ja.
Und dass man da viel mehr in einer guten Balance drauf achten könnte, mit ganz viel Eigenverantwortung, sei ganz ehrlich, heute manchmal 3 Calls, die ich nicht verschieben kann, aber der Rest, ja. Und dann eben Tage hast, wo du total durchziehst und merkst, oh cool, heute läuft's, ja. Ich würde mir wünschen, dass wir alle entspannter mit diesem Konstrukt Arbeit umgehen, weil dieses ganze Konstrukt Arbeitswelt, wie arbeiten wir, das kommt ja aus der Nachkriegszeit, ne, mit diesen 8-Stunden-Tagen, dann war es irgendwann diese Streiks für 35-Stunden-Woche. Wie wird bezahlt? Das wird immer an Zeit gekoppelt und nicht an Ergebnis. Das ist ja auch was, was ich viel thematisiere, dass man Leistung nicht mehr an Zeit koppelt, was es ja leider ganz, ganz viel weit verbreitet ist. Lass uns Leistung an Ergebnis koppeln.
Na.
Ja.
Und wenn ich meine Ziele in der gleichen Zeit, also in weniger Zeit erreiche, dann super.
Exakt. Absolut. Dann arbeitest du 2 Stunden. Genau. Wunderbar. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft der Arbeit.
Ja, würde ich auch total mit einhergehen. Wir kommen schon zum Ende und unsere letzte Frage ist immer, was wären so deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen?
Erste Idee, in den Schulen, in der Grundschule, in den Gymnasien schon anfangen, explizit das Thema Diversity je nach Altersgruppe zu bearbeiten und zu betrachten. Explizit in den Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen schon anzufangen, so Entrepreneurklassen zu machen. Lasst Leute in Projekten arbeiten, Geschäftsideen entwickeln, die sounden miteinander. Lass junge Unternehmer reinkommen, die das ganze Sounding machen. Das hat im ersten Blick jetzt nicht so viel mit Diversität zu tun. Ich habe aber ja eine Tochter, die jetzt 15 ist, 16 wird. Und ich sag euch, ihr habt, glaube ich, jüngere Kinder, es ist verheerend, wie die Sozialisation reinkickt mit Schule und dann eben auch so System, ne, Sozialsystem von Großwerden. Und auf einmal kann keiner mehr Mathe, das ist jetzt bei meiner nicht so, aber diese Stereotypen, die Geschlechterstereotypen, die sind einfach extrem stark. Und die werden in Schulen, das fängt bei der Kleidung an und hört bei der Notengebung durch unbewusste Lehrer noch lange nicht auf. Das ist so krass stereotypisiert, auch heute noch. Und ich habe die Fantasie, also Tipp 1, lass uns einfach über dieses Entrepreneurship, dieses Unternehmertum angehen. Weil wenn jeder merkt, ich habe eine coole Geschäftsidee, das kann ja ein Limonadenstand auf der Straße sein, in der Grundschule bis hin zu sonst was. Und die kann ich auch umsetzen. Ich habe da Selbstbewusstsein, hey, ich weiß schon mal, wie so ein Business funktioniert. Also das fände ich gut. Das wäre so ein Hebel, den ich sehe. Der zweite Hebel, wir brauchen viel, viel mehr weibliche Führungskräfte, die ganz klar sichtbar werden in Social Media, als Mentorinnen, auch als Frauen, die mal Kante zeigen. Ich sehe ganz viele weibliche Führungskräfte, auch sehr junge, auch um die 30, die extrem angepasst sind. Vielleicht ist das für eine Weile auch ein guter Karrierehebel. Aber ich glaube, wir brauchen viel mehr Kante und klare Aussagen und auch klare Sichtbarkeit für Diversity, aber auch für Demokratie, aber auch für alle anderen DEI-Dimensionen jenseits von Gender. Also dieses Greifbarkeit und Sichtbarsein finde ich total wichtig. Mhm. Übrigens auch von männlichen Führungskräften. Und der dritte Tipp richtet sich auch an Führungskräfte, die schon mit, oder alle, die mit Menschen arbeiten eigentlich. Ich habe gelernt, dass wir Veränderungen am besten realisieren über einfach machen und im Alltag anders agieren. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu einem externen Meeting komme oder auch in einem internen Meeting, wo ich nicht alle kenne, da werden mir ja dann oft 3, 4 Personen vorgestellt und 3, 4 aber auch nicht so. Und wenn so eine Situation zum Beispiel passiert, unabhängig jetzt von Geschlecht, können auch andere Diversitätsdimensionen sein, wäre für mich dann ganz, was ich dann mache, ist zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe dann proaktiv zu denen, die nicht vorgestellt wurden, hin und bitte die Stimme im Raum zu haben. Sag, wer bist du denn? Was machst du denn? Wer bist du im Projekt? Ne, was ist dein Beitrag? Was ist deine Aufgabe? Also dieses Sichtbarmachen auch von Nichtgerechtigkeit, von Ungerechtigkeit, diese Hierarchien mal rauszukloppen und zu sagen, wieso werden jetzt die 3 Unitleiter hier vorgestellt, aber nicht der Praktikant, die Praktikantin, das kann nicht sein. Ja, ich will, und also übers Handeln im Alltag. Wirklich, wenn dir was auffällt, mach es sichtbar. Und damit ist dann einfach auch das, was wir, ihr hattet ja vorhin gefragt über die DEI-Programme, warum das nicht immer alles ankommt bei den Mitarbeitenden. Ich glaube, wir brauchen viel mehr im Alltag veränderte Handlungen. Also lass uns unser Verhalten ändern, dann ändert sich auch die Kultur.
Das sind sehr schöne Abschlussworte.
Ja, ganz lieben Dank, Christina, für deine Zeit und deine ganzen klugen Ideen. Ich glaube, wir hätten noch lange weiter quatschen können. Danke dir.
Danke euch. Vielen Dank.
Das war mal wieder eine sehr inspirierende Folge. Ich finde, Christina hat in ihrem Leben schon sehr viel erreicht und konnte uns sehr viele Einblicke geben, wie sich auch die Arbeitswelt von vor 25 Jahren bis heute geändert hat. Und zum Glück hat sich auch schon einiges geändert. Wir fokussieren ja uns oft hier auf das, was gerade noch falsch läuft, aber wir sollten viel mehr auch appreciaten, was sich schon so getan hat in den letzten Jahren.
Genau, das sehe ich auch so. Und ich finde es einfach spannend, Ihren Blickwinkel auf die aktuelle Arbeitswelt und von Ihren Erfahrungen zu lernen. Und wenn euch gefällt, was Sie hier machen, abonniert uns gerne auf den bekannten Plattformen oder schreibt uns auch sehr gerne euer Feedback bei LinkedIn.
50/50 bei OMR.
Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber hinaus.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.